Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Miriam C. heute mit dem ersten Band des literarischen Mammutprojekts von Kjetil Bjørnstad. Ebenso wie sein überaus erfolgreicher Landsmann Karl-Uwe Knausgård will nun auch Bjørnstad in 7 Büchern die Saga seines eigenen Lebens veröffentlichen. Der 1952 in Oslo geborene Schriftsteller und Pianist wurde Mitte der 2000er Jahre hierzulande bekannt mit seiner autobiografischen Romantrilogie um den Pianisten Axel Winding. Nun hat Bjørnstad den ersten Band eines ebenfalls autobiografischen Riesenromanwerks vorgelegt. Es trägt den Titel »Die Welt, die meine war« und soll Bjørnstad ganzes bisheriges Leben rekonstruieren. Der Auftaktband, die 60er Jahre, liegt bereits in deutscher Übertragung vor. Peter Henning hat ihn gelesen.
In einem Gespräch mit dem Autor dieses Beitrags in Oslo im Jahr 2015 bekannte der norwegische Schriftsteller und Pianist Kjetil Bjørnstad kurz nach der Fertigstellung des ersten Bandes seines auf bislang 7 Bände veranschlagten Riesenromanwerks »Die Welt, die meine war«:
»Im Grunde habe ich etwas geschrieben, das schon lange anvisiert war, nämlich die Saga meines Lebens, ausgehend von den Fragestellungen, wer war ich und was war das, was ich heute mein Leben nenne, im Spiegel der Jahrzehnte mit all den politisch-historischen Ereignissen und Verwerfungen? Wie wurde ich zu dem, der ich heute bin?«
Nun, 3 Jahre später, liegt der Auftaktband »Die 60er Jahre« in einer schönen, gemeinsam von Gabriele Hefs, Kerstin Reimers und Andreas Brunstermann besorgten deutschen Übertragung vor. Und er markiert den Auftakt zu einem wahrhaft ambitionierten Erzählvorhaben. Denn Bjørnstad hat sich viel vorgenommen. Auf insgesamt 8000 Seiten versucht er, die Saga seines bislang gelebten Lebens zu schreiben. Jedem Jahrzehnt ist ein Band gewidmet, beginnend mit den nun vorliegenden 60er Jahren.
»Das hier sind die 60er Jahre. Das gelbe Haus im Mellumvay, in dem ich aufgewachsen bin. Das Jahrzehnt, in dem ich mich langsam von meiner Kindheit losriss. Mein eigener kleiner Kampf um das Dasein, während die großen Ereignisse ihren Lauf nahmen. Der Tod von Camus, die Kuba-Krise, die Beatles, der Algerienkrieg, der Mord an Martin Luther King, die Rassenunruhen in den USA, der Granatenmann hier in Norwegen, die Hippie-Zeit, der Vietnamkrieg, alle Filme, die Musik, die Bücher, die Grenzen, die gesprengt wurden und die indirekt dafür sorgten, dass ich nach Paris fuhr auf der Suche nach der Liebe und nach allem, was nicht von mir erwartet wurde.«
Eingewoben in die all in seiner Vorbemerkung kurz angeblendeten und im Nachfolgenden geschickt montiert an uns vorüberflimmernden historischen Ereignisse ist die Geschichte seiner eigenen Familie. Im Oslo der beginnenden 60er Jahre suchen deren Mitglieder nach der Aufarbeitung der deutschen Besatzung, dem Aufschwung der Sozialdemokratie und den ersten Erdölfunden in der Nordsee ihren Platz in der sich neu ausrichtenden norwegischen Gesellschaft. Im Zentrum aber steht der Autor selbst, ein im Rückblick schrittweise vor dem Auge des Lesers erwachendes Künstler-Ich, das zwischen politisch aktivem Vater und einer musikalischen Mutter zu ahnen beginnt, wohin sein Weg es dereinst führen wird. Nämlich in ein Leben, das einmal ganz im Zeichen der Musik und der Literatur stehen wird. Jahre später, längst ein gefeierter Pianist und Verfasser existenzialistischer Romane, wird er in einem Interview dazu sagen:
»Das Ich ist das einzige Thema des Schriftstellers und auch des Pianisten. Das Ich mit seinen Problemen, Möglichkeiten, Vorstellungen. Ich glaube, jedes Werk ist die unausgesprochene Selbstsuche. Und das, was dem Leser dabei wie Egoismus erscheint, ist eigentlich eine Form des Zugeständnisses, der Barmherzigkeit. Denn in den persönlichen Miseren des Autors erkennen sich die anderen im Bestfall wieder.«
Das Lebensschreiben nennt der seit Ende der 70er Jahre in Paris lebende Schweizer Schriftsteller Paul Nison das, was er seit Erscheinen seines Prosadebüts »Die gleitenden Plätze« von 1959 bis heute schriftstellerisch durchexerziert. Ein radikal autobiografisches, ausnahmslos um das eigene Ich kreisendes Schreiben, das Selbsterlebtes immer neu in die eigene Biografie abbildende Antiromane überführt. Resultat dieser fortwährenden Selbsterkundung, dieses autobiografischen Vorbeistationierens, wie Nison selbst es nennt, sind ganz auf das Sprachschöpferische setzende Prosaarbeiten. Der französische Schriftsteller und Literaturkritiker Frédéric Becbédé sieht in Nisons Werk denn auch die markante Vorläuferliteratur zu den Arbeiten des Norwegers Karl Ove Knausgård, der sein Leben in 5 Ziegelsteindicken unter dem Überbegriff Mein Kampf zusammengefassten Erzählbänden auf ähnlich radikal egozentrische Weise versprachlichte und damit weltweit Erfolge feierte. Doch während der 1968 geborene Knausgård in seinen Büchern allem voran auf den exhibitionistischen Furor seiner schonungslos vorgetragenen Bekenntnisse setzt, erwies Nisans Schreiben sich in Abgrenzung dazu stets als eine Art Selbsthervorbringung und permanente Selbstvergewisserung mittels Sprache. In seinen im Sommer 1984 unter dem Titel »Am Schreiben gehen« in Frankfurt gehaltenen Poetikvorlesungen heißt es dazu:
Das frühe Schreiben war ein verzweifelter Versuch, festzuhalten, was mir geschah. Ich befand mich dauernd auf einer aussichtslosen Treibjagd, und die Worte und Sätze waren wie Jagdhunde, um es einzufangen, um mich einzuholen. Es war die beginnende Niederschrift der Saga meines Lebens.
So lässt sich Ketil Bjørnstads groß angelegte Romanbiografie zwischen den ungestalten, ganz aufs wuchtig bekennerische setzenden Lebens- und Leidensmitschriften seines Landsmannes Knausgård und den formal ungleich subtileren, das Leben schreibenden Antiromanen Nisans verorten. Wie? Indem er private Geschichtsschreibung gekonnt mit der Literarisierung verbürgter welthistorischer Ereignisse verzahnt und darüber den Einfluss der sogenannten großen, übergreifenden Geschichte auf die herausgehobene Kleine plötzlich nachvollziehbar macht. Gewiss verfügen seine Beschreibungen nicht über die entwaffnete Schärfe von Knausgårds Bekenntnissen, die in ihrer ungebremsten Beschreibungswut bis hin zu stinkenden Säuglingswindeln dem Familienalltag geradezu exorzistisch auch noch das letzte Geheimnis austreiben. Literarisch betrachtet aber erscheinen Bjørnstads ungleich bedeutender. Denn wo bei Knausgård ungeschlachte Direktheit regiert, da setzt Bjørnstad auf Dezenz, auf sprachliche Schönheit und Genauigkeit. So ist es denn auch ein Genuss, etwa seine Beschreibungen zu den näheren Umständen des Unfalltods des Literaturnobelpreisträgers von 1957, Albert Camus, zu lesen. Denn Bjørnstad gelingt es, scheinbar längst entzaubertem, weil vielfach beschriebenem, eine neue, faszinierende Aura zu verleihen.
Am folgenden Tag, dem 3. Januar 1960, schaut der 46 Jahre alte Albert Camus in der Renault-Werkstatt in Lomarin vorbei, um für den Besitzer ein Exemplar von L'Étranger zu signieren. Dann geht er zurück zu seinem eigenen Haus, wo der Fasselweger auf ihn und die Familie Gallimard wartet, die ihren Skye-Terrier Flock bei sich hat. Später sollte sich Janine Gallimard erinnern, dass sie im Augenblick vor dem Unfall kein Geräusch von dem explodierenden Reifen gehört hatte, wohl aber Michels Ausruf »Merde«. Der Wagen geriet sofort ins Schlingern. Ihre Erinnerung setzte wieder ein, als sie zu sich kam. Sie saß auf der Straße im Schlamm und rief vergeblich nach Flock, der für immer verschwunden war. Er war sofort tot. Die Rettungsmannschaft brauchte 2 Stunden, um die Leiche aus dem Wrack zu bergen, nachdem diese mit dem Kopf im Kofferraum gefunden worden war. Der Arzt, der den Totenschein unterzeichnete, hieß Marcel Camus. In Camus' Koffer befanden sich die dicht beschriebenen 144 Seiten des Manuskripts Les Premières Hommes, eine Schulübersetzung von Shakespeares Othello und eine französische Übersetzung von Nietzsches Die fröhliche Wissenschaft. Dazu die unbenutzte Zugfahrkarte nach Paris. Bei früheren Gelegenheiten hatte Camus oft gesagt, die dümmste Art zu sterben ist durch einen Verkehrsunfall.
So verdichtet sich das, was hier ausgehend von Camus beschriebenem Unfalltod im großen, weit ausholenden Bogen an uns vorüberzieht, zu einem faszinierenden 60er-Jahre-Panorama mit all den sich noch einmal vor dem Leserauge abrollenden historischen Ereignissen und den damit für den Autor verbundenen Folgen und Erinnerungen. Der triumphale Aufstieg Cassius Clays zum Größten der Boxgeschichte, Vietnamkrieg, der Eichmann-Prozess, der Tod Marilyn Monroes, die Attentate auf die Kennedy-Brüder und Martin Luther King, untermalt vom Sound der Beatles und der Rolling Stones, und dazu indirekt mitbebildert von den berühmten Filmen jener Jahre, nämlich Ingmar Bergmans für damalige Verhältnisse verstörende Exhibitionismen der schwedischen Seele oder Godards Außer Atem. All das findet sich in dem vorliegenden Band zusammengedrängt wie in einer Nussschale. Doch Bjørnstad versteht es glänzend, die Fülle an Material so zu organisieren, erzählerisch aufzubereiten und zu transformieren, dass sie nicht bloß zur beflissenen Aneinanderreihung verkommt, sondern sich vielmehr zum atmosphärisch dichten Hintergrundgemälde einer sich davor entfaltenden Künstlerbiografie fügt. Das Resultat ist ein Buch des Lebens, geschrieben im Ton einer Konfession der Beichte.
Peter Henning über Kjetil Bjørnstad, Die Welt, die meine war, die 60er Jahre. Aus dem Norwegischen von Gabriele Häfs, Kerstin Reimers und Andreas Brunstermann, erschienen im Osburg Verlag Hamburg, 834 Seiten, 26 €.